Im Bereich onkologische Patienten auf Intensivstationen hat sich tatsächlich sehr viel getan in den letzten 20 Jahren, kann man eigentlich sagen. Und im Jahr 2015 erreichte uns ein Bericht aus London, wo man einen Patienten mit einem hämatologischen Malignom im Zuge einer respiratorpflichtigen Pneumonie am Respirator Hochdosis chemotherapiert hat, in Aplasie gebracht hat, um ihn dann allogen Knochenmark zu transplantieren. Der Patient hat das überlebt. Das sind natürlich irgendwelche ganz ausgerissenen Highlights, die so mit unseren alltäglichen Problemen, was diese Patienten angeht, relativ wenig zu tun haben. Während zu Recht meiner Meinung nach auch nach wie vor eine sehr kritische Einstellung onkologischen Patienten gegenüber besteht, was die Indikation angeht. Und manche Kollegen sich immer noch fragen, ist denn das überhaupt gescheit, onkologische Patienten zu behandeln, hat uns die Realität eigentlich schon sehr lang überholt. Also den verhältnismäßig alten Daten von Taccone zufolge aus 2009 hat auf einer europäischen Intensivstation bereits jeder sechste bis achte Intensivstation eine aktive Krebserkrankung. Das sind nicht nur die chirurgischen, sondern auch die internistischen Patienten. Jetzt kann man sagen, ist das überhaupt relevant? Ich glaube, das ist insbesondere bei den internistischen Patienten schon relevant, weil die Patienten eine Vielzahl an Spezifika mit sich bringen, die nicht-onkologische Patienten so nicht haben. Das ist zunächst mal das akute, insbesondere hypoxische respiratorische Versagen, was besonders ist, wo Sie vom Thomas Staudinger viel drüber hören werden noch. Dann infektiologische Probleme, die ganzen spezifischen Arzneimittelreaktionen, dann so ein Komplex, Tumorlyse, Hyperleukozytose und Hyperviskosität. Dann Probleme, die nicht spezifisch sind, aber gehäuft auftreten, wie gewisse Elektrolytstörungen und thrombotische Mikroangiopathien. Natürlich das breite Feld der Stammzelltransplantationen, da möchte ich nicht in weiter Folge darauf eingehen. Dann Gerinnungsprobleme, die gehäuft auftreten und dann das weite Feld der eigentlichen onkologischen Notfälle, wo Sie sagen können, naja, was geht uns das als Intensivmediziner an? Diese Situationen korrelieren doch zumeist mit sehr fortgeschrittenen Erkrankungsstadien. Aber gerade in der inneren Medizin sieht man doch manchmal auf der Intensivstation Erstmanifestationen von Malignomen, die dann gleich mit solchen Komplikationen aufschlagen, sodass wir als Intensivmediziner diese Krankheitsbilder auch ein bisschen auf dem Schirm haben müssen, um die unter Umständen erst zu diagnostizieren. Jetzt kann man sich vorstellen, wenn man das alles versucht zu bewältigen, da braucht man eine enge Zusammenarbeit mit einer Vielzahl von Disziplinen und das macht das Ganze recht herausfordernd. Ich möchte mich auf einen Punkt gemäß des Titels konzentrieren, und zwar die Frage, bei wem macht das Sinn und wie weit soll man gehen? Und das sind die Ergebnisse einer Umfrage an knapp 400 Intensivmedizinern in Österreich und Deutschland, die wir im letzten Jahr gemacht haben. Und da sieht man, dass 22% aller Patienten in Zentren behandelt werden, wo es zu keinem Tages- oder Nachtzeitpunkt Ratschlag von einem Hämatologen oder Onkologen geben kann. Die Kollegen, die Intensivmediziner, die einen Onkologen zur Verfügung haben, sagen eigentlich nur in zwei Drittel der Fälle, dass die Zusammenarbeit als sehr gut oder gut beschrieben wird und in dem restlichen Drittel sozusagen Verbesserungspotenzial da ist, insbesondere auch was die Aufnahmeindikation angeht. Da herrscht auch in der Kooperation Unsicherheit, sodass man, wenn man das zusammenzieht, sagen kann, ungefähr jeder zweite kritisch kranke Krebspatient hat vielleicht nicht so das richtige Backup, was idealerweise ihm am meisten helfen würde. Es ist kurz vor Mittag, ich möchte schon ein bisschen auf die Evidenz eingehen, aber vielleicht das etwas locker auch an Fällen festmachen. Also 48-jähriger Patient mit Mammakarzinom ohne großartige Vorerkrankungen, die jetzt eine brusterhaltende Operation gehabt hat mit Axilla-Ausräumung. Da kam raus, das ist ein invasiv-duktales Mammakarzinom und dann lauter Buchstaben, die mir zumindest als internistischen Intensivmediziner nicht so viel sagen. Ich sehe da nur so Dinge wie, da ist ein Lymphknoten befallen. Das lässt mich schon mal daran denken, das muss ja dann irgendwie gleich metastasiert sein. PMX heißt, das Fernmetastasenstadium ist entweder nicht untersucht oder nicht bekannt. Auf jeden Fall, da herrschen Unklarheiten. Und dann gibt es noch Informationen über irgendwelche Rezeptoren, die sagen mir schon mal gar nichts. Und typischerweise sind das die einzigen Informationen, die Sie dann haben in einer Notfallsituation, wo Sie entscheiden müssen. Ich habe die Erfahrung mit diesem Fall gemacht, dass insbesondere Sie als vermutlich überwiegend Anästhesisten eigentlich sich sehr gut auskennen. Aber Sie werden gleich sehen, dass das beim Gros der Intensivmediziner nicht unbedingt der Fall ist. Die Patientin hat jetzt sogar Chemotherapie, das ist offensichtlich notwendig, gleich mal 6 Zyklen. Und vor 8 Tagen war der letzte Zyklus und jetzt hat sie ihr GCSF vergessen, was die Leukozyten zum Wachstum anregen soll und schlägt jetzt, so wie immer, am Freitagabend im neutropenischen septischen Schock auf und ist auch respiratorisch offensichtlich kompromittiert. Und jetzt ist die existenzielle Frage für diese Patientin, soll die überhaupt auf die Intensivstation? Und wenn ja, wie weit soll man gehen? Da kann man jetzt auch 2 weitere Fragen daraus ableiten. Das erste ist, kann die akute Situation überhaupt überlebt werden in diesem Setting? Und wie ist die Langzeitprognose der Patientin? Ich möchte mal auf die obere Frage eingehen. Was sind die Faktoren, die das akute Intensivstationsüberleben bei onkologischen Patienten determinieren? Über dieses Slide könnte man stundenlang reden, weil es sich aus unglaublich viel Evidenz der letzten 2 Dekaden zusammensetzt und komprimiert im Endeffekt die Risikofaktoren für höhere Mortalität, für geringe Mortalität und subsumiert auch Risikofaktoren, die eigentlich keinen Einfluss auf die Mortalität haben. Und wenn Sie hier sehen, was zu höherer Mortalität führt, Alter, Severity of Illness, Ausmaß der Organversagen, respiratorisches Versagen, invasive Beatmung, dann kann man sagen, das ist so wie bei allen anderen. Wenn der Patient besonders krank ist, dann hat er auch ein höheres Risiko zu versterben. Einen Punkt möchte ich herausheben, auf den ich, was die Studiensituation angeht, nicht näher eingehe, aber was ganz existenziell ist, gerade bei hämatologischen Patienten, die verspätete ICU-Aufnahme korreliert mit schlechten Outcome. Gerade hämatologische Patienten tendieren im Falle einer kritischen Erkrankung zur Ausprägung eines Multiorganversagens. Und es ist sehr schön belegt, dass wenn man die früh holt, in der frühen respiratorischen Insuffizienz, im Beginn einer septischen Komplikation, dass die ein deutlich besseres Outcome haben. Performance-Status spielt eine Rolle, Komorbiditäten auch weniger überraschend. Die allogene Stammzelltransplantation ist nach wie vor eine Hochrisikosituation im intensivmedizinischen Sektor. Und ganz unten steht sehr fortgeschrittene Tumorstadien. Als Faustregel kann man sagen, dass die Art der onkologischen oder hämatologischen Erkrankung oder die Langzeit dieser Grunderkrankung eigentlich keine nachgewiesene Assoziation mit dem ICU-Überleben hat. Das heißt, Sie können eigentlich sagen, Sie können einen ganz fürchterlichen Krebs haben. Die Wahrscheinlichkeit, dass das die Kurzzeitprognose beeinflusst, ist sehr gering. Es sei denn, es ist wirklich sehr weit im Kachexie-Stadium, sehr konsumierend. Weiters, und das ist ganz entscheidend, es ist sehr gut belegt, keine Assoziation mit dem Outcome der Neutropenie bei hämatologischen Patienten. Auch eine rezent verabreichte Chemotherapie hat keinen Einfluss auf das ICU-Überleben bei diesen Patienten. Und das sind ja dann oft so diese Patienten, Sepsis, Chemotherapie, keine Leukozyten, soll man da einsteigen oder nicht, die haben kein schlechteres Überleben. Ich zeige Ihnen das gleich noch. Autolog-Stammzelltransplantierte haben kein schlechteres Überleben. Und hier, wie ich schon sagte, im Grunde genommen das Art und Stadium der Grunderkrankung nicht. Was man gesehen hat, das werden Sie gleich noch sehr differenziert hören, dass eventuell die nicht-invasive Beatmung an Einfluss hat, dass es Sinn macht, bei neutropenen Patienten in der Sepsis den ZVK zu wechseln, auch wenn der vielleicht nur 10.000 Thrombus hat, in dem Fall, wo sie keinen alternativen Fokus haben, wie zum Beispiel der Pneumonie. Dass vermutlich Aminoglykosid-Kombinationen in der schweren Sepsis und im septischen Schock Benefit haben. Ich habe die Frau Professor Pressal hier schon gesehen. Wahrscheinlich könnte man auch da einen ganzen Kongress drüber abhalten, aber die einzig wirklich große Studie zu dem Thema zeigt da ein Signal, ohne dass die Patienten vermehrt Niereninsuffizienz entwickeln und dass die Patienten mit positiver Blutkultur eine geringe Mortalität haben. Nur das können sie nicht beeinflussen, sagt nichts anderes als dass, wenn sie etwas Behandelbares vorfinden bei dem Patienten, dass er dann besser aussteigt. Wie ist das nochmal mit der Grunderkrankung und der Langzeitprognose? Das sind alte Daten, die das aber sehr schön illustrieren in einem großen Kollektiv hämatologischer Patienten. Da sehen Sie, die sterben in Anführungsstrichen alle gleich häufig, wenn sie auf die Intensivstation kommen. Und in weiterer Folge trennt sich dann die Überlebensrate je nach den hämatologischen Prognosefaktoren. Das 10-Jahre-Überleben ausgewählter Malignome, auch das für mich immer wieder überraschend. Das ist zum Zeitpunkt Erstdiagnose 2003. Da sehen Sie, dass die häufigsten Malignome eigentlich mit einer sehr guten Langzeitprognose vergesellschaftet sind. wenn man auch die Patienten damit hineinnimmt, die eine primär chirurgisch-kurative Therapieoption haben. Das sind ja dann viele Patienten, die auf den Bettenstationen liegen, nicht mehr, weil die fortgeschrittenere Erkrankungen haben. Und um auf die Patientin zurückzukommen, Langzeitprognose 10 Jahre, 80%, das hilft uns natürlich in diesem konkreten Fall wenig weiter, weil das alle Mammakarzinom-Entitäten mit einbezieht. Aber wenn Sie sich fragen, was glauben Sie, wie hoch ist die 5 Jahre Überlebensrate bei dieser Patientin, die da jetzt mit der Neutropenie aufschlägt? Wir können jetzt nicht abschätzen, wir können jetzt nicht abstimmen. 50%, ja, das ist die goldene Mitte. So, jeder hat jetzt ein Gespür. Und denken Sie dran, Sie sind jetzt in einem dieser Krankenhäuser, wo Sie keinen Onkologen haben, aber Sie müssen trotzdem jetzt die Entscheidung treffen. Und die Antwort wäre in diesem Fall 90%. Das heißt, wenn Sie die nicht aufnehmen, die Patientin, ist das natürlich dramatisch für die Patientin. In dem Fall, wo ich das aber nicht weiß, hätte ich aber auch genau mit der Aufnahme den Fehler machen können, weil die vielleicht präterminal ist und wir vielleicht aggressive Therapien machen, von der die Patientin nicht profitiert. Die Realität, in einer TED-Umfrage auf den Wiener Intensivmedizinischen Tagen vor einiger Zeit zu diesem Fall war, dass 50% unserer intensivmedizinischen Kollegen entweder halbkräftig, kräftig daneben gelegen sind oder es schlicht und ergreifend nicht wissen. Und das ist natürlich ein Problem. Das ist ja keine Kritik, sondern das ist eine Realitätsbeschreibung, wo wir sehen, wo wir uns extrem schwer tun. Und deswegen gibt es dankenswerterweise auch Aufnahmekriterien für kritisch kranke Patienten aus onkologischer Sicht. Auch hier in diesen Algorithmus geht sehr viel Evidenz ein. Und da wird also aus einem Expertengremium empfohlen, dass man die Patienten eigentlich nicht auf die Intensivstation legen sollte, wenn es keine lebensverlängernde Therapie gibt, wenn der schlechte Performance-Status ist aufgrund von längerer Bettlägerigkeit, wenn die Prognose weniger als ein Jahr ist. Und das ist jetzt natürlich eine reine, eine subjektive Wertung, dem können Sie sich anschließen oder nicht. Und wenn die Patienten eine unkontrollierte GVHD nach allogener Knochenmarktransplantation haben, dann rät man zumindest eher von sehr intensiven intensivmedizinischen Maßnahmen ab. Hingegen ein Full-Court-Management wäre empfohlen, wenn die Patienten in Remission sind, wenn sie einen kurativen Therapieansatz haben, wenn sie ein neu diagnostiziertes Malignom mit einer Prognose von mehr als einem Jahr haben und auch hier wieder rein subjektiv. Für viele von Ihnen als Anästhesisten ist eine einjährige Prognose als zu erwartende Grenze wahrscheinlich nicht so das, was Sie von Ihrem Patienten gut gewohnt sind. Wenn der Patient autolog stammzelltransplantiert ist, und jetzt wird schon wieder so ein bisschen wischiwaschi, in ausgewählten Fällen niedrig maligne Non-Hodgkin-Lymphome, Myelome in partieller Remission und solide Tumore mit Langzeitprognose. Und hier sind wir in einem Bereich, wo sich ja quasi tagtäglich was tut. Und hier macht die Onkologie ja wirklich signifikante Fortschritte. Also wir reden nicht bei jedem Malignom immer nur um die Zunahme von 2 Wochen mehr Progression-Free Survival, sondern Malignome, wo es vor 10 Jahren wenig Hoffnung gab, diese Patienten leben heutzutage einige Jahre mit ihrer Erkrankung. Und da ist es ein Bereich, wo wir als Intensivmediziner auch ständig neuen Herausforderungen gegenüberstehen und die richtigen Entscheidungen dann letztendlich treffen müssen. Das ist jetzt so ein Schwarz-Weiß-Algorithmus. Mit der Information der 5 Jahre Überlebenswahrscheinlichkeit ist die Patientin ganz klar auf welcher Seite? Auf der rechten. Das heißt, für die werden wir alles tun. Ja? Jetzt ist nochmal die Frage, wie ist denn das mit der kurzfristigen Prognose? Mortalität und Sepsis bei hämatologischen, onkologischen Patienten. Da sehen Sie Vergleichskohorten vor und nach Einführung der ersten Surviving Sepsis Campaign. Und was man da sieht, ist eigentlich nichts anderes, als dass die Mortalität auch bei diesen Patienten besser geworden ist, obwohl sie in den 90er Jahren eigentlich aus den großen Sepsis-Studien ausgeschlossen waren. Und speziell diese 43% sind interessant. Das ist ein Kollektiv von fast 400 neutropenen Patienten mit schwerer Sepsis und septischem Schock. Und die 43% Mortalitätsrate entspricht in dem Publikationsjahr exakt der Mortalitätsrate eines großen spanischen Sepsis-Kollektivs von Ferrer aus Barcelona an über 1000 Patienten, die keine onkologische Erkrankung hatten. Also zumindest in hochspezialisierten Zentren, wenn man einiges richtig macht, kann da wirklich was Gescheites für die Patienten herauskommen. Das ist ein Slide, das werden Sie vom Thomas Staudinger gleich nochmal sehen. Mortalität bei akutem respiratorischen Versagen und invasiver Beatmung hämatologischer und oder onkologischer Patienten. Da kommen wir her. Mittlerweile sind wir im Jahr 2014 bei 52% bei hämatologischen Patienten mit ARDS. Also das ist jetzt gerade mal 10% mehr ungefähr als bei nicht hämatologischen ARDS-Patienten. Ich möchte nicht weiter darauf eingehen, das hören Sie gleich noch. Zweiter Fallbericht, weil das Leben ja nicht so schwarz-weiß ist. Kolonkarzinom, primär inoperable Lebermetastase. Das Tumorboard sagt, naja, probieren wir mal eine Chemo und wenn der Patient anspricht, kann man ihn vielleicht operieren. Ist alles andere als sicher, es ist ein Therapieversuch. Der Patient hat auch noch eine KAK und noch eine COPD. Und jetzt ist es so, dass er nach der Chemotherapie Infiltrate entwickelt. Es kommt unweigerlich das tachykarde Vorhofflimmern dazu, Laktat. Und jetzt die Frage, Intensivstation, ja oder nein. Wo sind wir denn hier? Sind wir hier? Möglicherweise ja, Kolonkarzinom, selbst wenn es palliativ wäre, könnte man wahrscheinlich doch ganz gut behandeln. Aber behaupten wir einfach mal, wir wissen es nicht so genau. Und die Frage ist, können wir uns behelfen? In dem Moment, wo wir glauben, dass der Patient da in der Mitte ist. Und es gibt tatsächlich Evidenz, wie man mit solchen Patienten umgehen kann. Die Franzosen haben knapp 200 Patienten mit einer sogenannten intermediären onkologischen Prognose eine prospektive Studie gemacht. Und zwar dann, wenn sie aufgrund eines respiratorischen Versagens invasiv beatmet waren und zumindest ein weites Organversagen hatten. Das heißt also für onkologische oder hämatologische Verhältnisse sehr kranke Patienten. Und man hat gesagt, man tut so, als würden sie auf die rechte Seite gehören, macht ein Full-Code-Management und schaut innerhalb der, lässt nicht locker sozusagen und schaut innerhalb der ersten 5 Tage, was passiert denn eigentlich. Und der Sukkus war, dass man weder vor der Aufnahme noch am Tag 1, 2 oder 3 irgendwelche Signale gesehen hätte, die uns anzeigen, in welche Richtung die Evolution des Patienten geht. Es sei denn natürlich, er ist gestorben in den ersten 5 Tagen. Das heißt, das, was manchmal getan wird und als pragmatisch erachtet wird, dass man sagt, holen wir uns diesen Patienten mal her und schauen uns den 1-2 Tage an und dann kann man immer noch entscheiden, wie weit man geht oder ob man sich zurückzieht, das ist eigentlich anhand der Evidenz, die wir haben, nicht das Richtige. Wenn man sagt, man probiert es, dann muss man zumindest 3, 4, 5 Tage schauen, in welche Richtung der Patient geht. Nebeninformation. Intensivmedizinische Therapie, Intensivierung nach dem 3. Tag war vergesellschaftet mit 100%iger Mortalität. Das sind jetzt mittlerweile auch schon wieder alte Daten. Ob man daran heutzutage noch was ableiten soll, kann ich Ihnen nicht sagen. Also der Sukkus, wenn ICU-Trial, kein Rückzug oder Begrenzung innerhalb der ersten 4 bis 6 Tage. Fallbericht 2, das ist das CT. Sie sehen hier so milchglasartige Verschattungen. Angedeuteterweise ist die Peripherie hier ausgespart. Da klingelt es wahrscheinlich schon bei einigen von Ihnen. Der Patient hat jetzt polypragmatisch ein Piperacillin-Tazobactam bekommen und in der Annahme einer Pneumocystis-Pneumonie ein Trimethoprim, Sulfamethoxazol und gleich noch dazu ein Cortison. Darüber kann man wahrscheinlich vortrefflich streiten. In den neuen Guidelines zur Pneumocystis-Therapie von hämatologischen Patienten wird drinstehen, dass man kein Cortison geben soll, weil es beim Nicht-HIV-Patienten eigentlich überhaupt keine Daten dafür gibt, dass das gescheit ist. Der ist also nicht invasiv beatmet worden. Das hat Gott sei Dank funktioniert. Man hat sich dann in den nächsten Tagen auch getraut, dann noch eine Lavage zu machen. Da war dann die Pneumocystis jirovecii PCR positiv. Auch da kann man eigentlich nicht genau sagen, was das bedeutet, weil heutzutage ein quantitativer Nachweis erfordert wird, um die Diagnose zu sichern. In jedem Fall waren wir uns zu diesem Zeitpunkt ganz sicher, dass er eine Pneumocystis-Pneumonie hat und er hat das auch überstanden. Jetzt wird es noch grauer, noch weniger schwarz-weiß. 59-jähriger Mann, Marathonläufer, immer gesund, therapie-naives Ziegelringkarzinom mit peritonealer Aussaat. Wenn ich als Intensivmediziner relativ wenig weiß, an der Stelle bin ich mir relativ sicher, der gehört ziemlich sicher auf die linke Seite des Aufnahmealgorithmus. Also da nicht viel herumtun. Jetzt bekommt er aus irgendeinem Grund eine Narkose für die Implantation eines Portacuts und aspiriert. Das ist natürlich jetzt doof. Weil, Niemand von uns möchte da involviert gewesen sein, oder? Aber das passiert. Und jetzt ist die Frage, was macht man jetzt? Und gibt es vielleicht sogar Evidenz, jetzt was zu tun? Also wir waren froh, dass auf der anästhesiologischen Intensivstation ein Platz frei war. Und da hat man die Gelegenheit nutzen können, mit der Familie des Patienten auch zu vereinbaren, dass man sagt, man probiert das mit einer nicht-invasiven Beatmung und wenn das als Sealing-Therapie nicht reicht, dann darf der Patient gehen. Hat also eine Therapielimitierung von vornherein ausgesprochen. Also nochmal, wir sind hier auf der linken Seite und da gibt es tatsächlich Daten, wie sowas ausgehen könnte. Und zwar, das ist eine große Kohorte, die man sich da angeschaut hat, über 500 Patienten, nicht-invasiv beatmeter Patienten. Und man hat hier in zwei Gruppen unterschieden, und zwar Patienten, die aufgrund der Maßgabe des Arztes eine Do-Not-Intubate-Order hatten. Und solche Patienten, wo man gesagt hat, wenn die nicht-invasive Beatmung nicht funktioniert, wird man die selbstverständlich auch intubieren. Die Intention der nicht-invasiven Beatmung war aber bei allen Patienten kurativ. Das heißt also, die sollten das respiratorische Versagen tatsächlich überleben. Da war jetzt keiner dabei, wo man gesagt hat, man macht das als palliative, symptomorientierte Therapie. Und da sieht man, dass die natürlich und erwartungsgemäß, dass die Patienten, die keine Do-Not-Intubate-Order hatten, eine deutlich geringere Mortalität hatten als die Patienten mit Do-Not-Intubate-Order. Aber man sieht, dass in der Gruppe der krebskranken Patienten die 90-Tage-Mortalität 50% war. Da kann man natürlich jetzt wieder sagen, das bewertet man subjektiv so oder so. 50% ist doch eine ganze Menge. Aber die entscheidende Frage ist doch, was tut man denn eigentlich diesen 50% Patienten an, die das überleben? Wie leben die? Wie geht's denen? Was nehmen die mit von diesem doch relativ traumatischen Erlebnis in der Intensivstation? Und da hat man in dieser Studie nicht nur die Patienten, die Überlebenden, sondern auch die Angehörigen der überlebenden und nicht überlebenden Patienten in beiden Gruppen, Do Not Intubate und Do Not Not Intubate, Patienten verglichen. Und das Überraschende war, die Patienten hatten keine schlechtere Lebensqualität als vorher und auch die Angehörigen hatten keine höheren Marke an Post-ICU-Burden im Sinne von Angststörungen, Depressionen und posttraumatischen Stresssyndrom. Das heißt, wenn Sie verkrampft ein Argument suchen, warum Sie diesen Patienten übernehmen und sagen, Sie beatmen den nicht invasiv, können Sie sich auf diese Daten berufen. Der allerletzte Fall, da möchte ich jetzt so ein bisschen durchseppen. Jetzt wird es nämlich wieder schwarz-weiß, vielleicht nicht auf den ersten Blick. 21-jährige Patientin. Kommt aus gemeinerweise, da steht hier gar nicht dabei, die kommt aus der Türkei zurück und ist müde und hat Fieber. Da denkt man natürlich schon eher an was Infektiologisches. Ich zumindest. Hat im auswärtigen Krankenhaus normale Leukozytenanzahl, aber sie ist neutropen und peripher hat sie bereits 78% Blasten. Sie hat eine Thrombopenie und eine ausgeprägte Anämie. Unterhält dort noch so, es wartet auf das Normalstationsbett, aber quasi schon im tagesklinischen Setting kriegt sie zwei Erythrozytenkonzentrate, entwickelt eine akute respiratorische Insuffizienz und muss schließlich nach einigen Stunden intubiert werden. Das ist die Beatmungseinstellung, das ist die Oxygenierung. Das sieht nicht gut aus. Trauen Sie sich an der Stelle zu sagen, ob die Patientin ganz klar nach rechts oder nach links gehört? Also man muss eingestehen an der Stelle, man weiß jetzt nicht genau, was sie hat, aber man kann mit sehr großer Wahrscheinlichkeit ausgehen, dass sie eine Leukämie hat, und zwar eine unbehandelte Leukämie. Und eine unbehandelte Leukämie hat immer eine kurative Therapieoption. Und jetzt ist sie 21 Jahre alt und da gibt es eigentlich überhaupt keinen Grund zu sagen, dass man nicht alles für diese Patientin machen wird. Das heißt, der Evidenz nach ist sie ganz eindeutig auf dieser Seite. So langt sie dann bei uns ein und was man hier schon sieht, ist, dass sie hier mittlerweile schon femorojugulär kanuliert ist für eine ECMO. Wir haben das im Nachhinein, wir hatten keine gute Bildgebung, bevor sie die Patientin sich so verschlechtert hatte, wir haben das im Nachhinein so ein bisschen als Trali gedeutet, diesen Verlauf, aber diese Patientin wird sicher auch vorher schon was pulmonal gehabt haben. Wir wissen, dass über 50% der akuten Leukämien in der Initialphase in Wahrheit auch eine Beteiligung der Erkrankung an der Lunge haben, wenn sie respiratorisch insuffizient sind. Diese Patientin ist dann an der ECMO Knochenmark punktiert worden. Sie hat dann noch ein akutes Tumoralyse-Syndrom mit Nierenversagen gehabt, hat dann an der ECMO eine Vorphase einer Chemotherapie bekommen, hat eine antimikrobielle Abschirmung bekommen, obwohl hier keine Keime nachweisbar waren. Nach 3 Tagen konnte die ECMO ausgebaut werden, extubiert nach 6 Tagen. Fortführung der Chemo und schließlich allogene Blutstammzelltransplantation, weil die Patienten nämlich schlechte Prognosefaktoren von der Leukämie hatten. Das heißt, da kommt dann wieder das Postintensivstationsmanagement rein und das Ganze ist 4 Jahre her. Und es ist nicht so ausgerissen, dass wir Patienten haben, die in ähnlich dramatischem Zustand mit akuten Leukosen bei uns aufschlagen. Sie sehen das in meinem zweiten Fall dann nochmal. Also gerade bei diesen Patienten bitte nicht locker lassen, alles versuchen, auch und transferieren ins Schwerpunktzentrum. Das Fazit ist, die akute Krankheitsschwere und nicht das Malignom bestimmt das Krankenhaus-Survival, die onkologische Prognose bestimmt das Langzeit-Survival und eher nicht den Intensivstationsverlauf. Die Therapiezielfindung bei diesen Patienten ist das Um und Auf. Intensivmedizin können Sie alle, können wir alle mehr oder weniger gut, auch ich mehr oder weniger gut, aber wir müssen am Anfang entscheiden, für wen ist es das Richtige und für wen ist es zu viel. Es gibt mehrere Möglichkeiten, Full Cord versus ICU Trial oder primäre Therapiebegrenzung bzw. No ICU. Es gibt etliche diagnostische und spezifische Besonderheiten hinsichtlich der Therapie. Das sehen Sie jetzt noch in den weiteren Vorträgen und es geht alles nur interdisziplinär. Und in diesem Sinne haben wir im Jahr 2012 eine berufsgruppenübergreifende Initiative gegründet mit Arbeitsgruppen in der DGN, in der ÖGIN. Das wird von der FASIM unterstützt und wir sind auch in der DGHO. Das heißt, das Ganze heißt iJob. Wir bemühen uns auf Veranstaltungen, Fortbildungsangebote bereitzustellen und sind auch gerade dabei, unsere ersten Daten zu publizieren. Das heißt, wenn Sie an dem Thema interessiert sind, dann lohnt es sich da immer mal wieder reinzuschauen. Möchte mich an der Stelle bedanken.